So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
Fußball Inside, der Expertenpodcast.
Ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der WAZ.
Und es bleibt dabei, wir sind im Moment natürlich EM Inside. Und ja, gestern haben wir uns einen guten Schritt weiter bewegt auf der Road to Sommermärchen 2.0. Und die Jungs und Mädels im Stadion, die Fans, das Publikum vor Ort ist sogar noch weitergegangen. Berlin, wir fahren nach Berlin. Also es ist Begeisterung da, es ist Euphorie da. Und wir werden hier natürlich heute Morgen das Spiel gestern in Stuttgart gegen Ungarn besprechen. Und das ist jetzt tatsächlich eine komplette Schaltenfolge von EM Inside. Ich bin in der Redaktion in Duisburg, habe also nichts Spektakuläres gesehen, aber Funke Sportchef Sebastian Wessling und unser DFB-Reporter Christian Wob waren gestern beide in Stuttgart vor Ort und sind jetzt heute Morgen zugeschaltet. Hallo ihr beiden.
Morgen. Hallo.
Ja, Berlin, wir fahren nach Berlin. Oh, wie ist das schön. Fangen wir diesmal wieder mit der Stimmung an. Dieses 2:0, auch wenn es vielleicht spielerisch nicht über 90 Minuten überzeugend war, da werden wir gleich drüber reden. Es hat die Leute wieder mitgerissen, was die Mannschaft da auf dem Platz veranstaltet hat. Wie habt ihr es erlebt gestern?
Also ich persönlich fand die Stimmung ein gutes Stück besser als in München. Auf den Rängen schon während des ganzen Spiels. Das war meiner Meinung nach deutlich lauter. Es war auch schon lauter als, also das war auch lauter, als die Stuttgarter eingewechselt wurden. Da hat Julian Nagelsmann noch das ein oder andere Bonbon verteilt an die Spieler und an die Fans. Und es gab vorher sogar so eine Art Fanmarsch, nicht nur die Ungarn diesmal, vor denen man das ja erwartet hat, auch einen deutschen Fanmarsch. Insgesamt war da gute Stimmung auf der Tribüne. Es wurden tatsächlich auch nicht nur Deutschland gesungen, sondern ein paar unterschiedliche Lieder mehr. Also ich fand es deutlich stimmungsvoller als in München.
Christian.
Ja, es passte halt auch einfach besser zu diesem Rahmen Europameisterschaft in München. Da war es jetzt so ein bisschen uselig, sage ich mal noch, letzte Woche. Und gestern hattest du so einen der ersten so richtigen Sommertage dieses Jahr, ganzen Tag.
Ende Juni.
In Stuttgart, ja. Aber weiß ich nicht, super Stimmung. Und es kam dann irgendwie dann doch so ein Turniergefühl auf und passte gestern sehr, sehr viel zusammen da.
Ja. Wir schauen im ersten Block genau auf dieses Spiel, gehen nochmal durch, was hat gut funktioniert, wo ist noch Luft nach oben. Und im Prinzip hat sich ja direkt in der zweiten Minute gezeigt, was das Spiel der Ungarn ausmacht, der ungarischen Mannschaft ausmacht. Fehlpass und direkt ging es schnell, dieses Umschaltspiel. Im Prinzip hat man von der ersten bzw. zweiten Minute angesehen, was diese Mannschaft ausmacht.
Ja, also ich fand, dass es nicht nur in den ersten 2 Minuten war, sondern so in den ersten 15, 20 Minuten, dass sich die Deutschen sehr, sehr schwer getan haben, damit die langen Bälle nach Umschaltspiel zu verteidigen. Also die Abstimmung passte da nicht, die Aufteilung in dieser Konterverteidigung. Sie haben aber dann, und das ist auch irgendwie eine Lehre aus diesem Spiel, relativ schnell Mittel dagegen gefunden, wie sie die verteidigen können. Und ehrlicherweise hatten die Ungarn dann auch die besten Momente gleich am Anfang und danach ist ja auch deren Spiel so ein bisschen wieder abgeflacht.
Ja, ich fand auch, also das Spiel hatte Phasen, eine starke ungarische Phase zu Beginn, so die ab Mitte der ersten Halbzeit hat die deutsche Mannschaft das Spiel komplett kontrolliert, also da kam die ungarische Mannschaft gar nicht mehr über die Mittellinie. In der zweiten Halbzeit ging diese Kontrolle wieder so ein bisschen flöten. Da hatte Ungarn doch noch ein paar starke Szenen, auch da durfte Manuel Neuer noch ein, zwei Mal zeigen, dass er doch ein ganz, ganz vernünftiger Torwart ist. Da hat so ein paar Mal hinten so ein bisschen gebrannt. Aber insgesamt war das am Ende natürlich trotzdem ein hochverdienter Sieg.
Ja, und vielleicht auch mal ganz gut zu sehen, wie man sich gegen so Umschaltsituationen verhält. Ich meine, du hattest gegen Schottland natürlich ein Fest und für die Fans und für Zuschauer war es großartig zu sehen, wie die Nationalmannschaft die Schotten da überrollt hat, förmlich und kontinuierlich eingeschnürt hat. Aber ich glaube, alle Beteiligten, Julian Nagelsmann hat es gesagt, Ilkay Gündoğan hat es nach Abpfiff gesagt, waren sich ganz, ganz einig, dass es auch gut ist, mal zu testen unter Pflichtspielbedingungen, wie gut sind wir denn dann tatsächlich im Turnier gegen diese superschnellen Umschaltmomente?
Na, ich hoffe nicht, dass das jetzt schon der ultimative Test war. Ich glaube, da werden noch schwierigere Gegner kommen und da wird sich die Mannschaft auch steigern müssen. Aber ich finde, sie hat schon echt gute Elemente gezeigt, auch wenn das Spiel jetzt nicht immer total gut aussah, aber also die Ungarn sind ja, die haben gegen die Schweiz am vergangenen Spieltag echt keinen guten Tag gehabt, aber die sind mit einer Serie, ich glaube, von 16 ungeschlagenen Spielen ins Turnier gekommen. Ich weiß nicht genau, es war auf jeden Fall die längste Serie. und die können richtig gut verteidigen zum Beispiel. Und die haben auch gestern in einem sehr tiefen Block versucht zu verteidigen, haben sich sehr eng am eigenen Strafraum. Und da fand ich schon, dass die deutsche Mannschaft da sehr gute Lösungen gefunden hat. Also das ist ja echt nicht einfach immer, wenn eine Mannschaft sich einfach nur hinten verbarrikadiert und verteidigen will, da durchzukommen. Und da gab es wirklich sehr, sehr gute Momente. Da gab es gute Passstaffetten, da gab es gute so gegenläufige Bewegungen, dass der eine nach vorne kommt, der andere geht im gleichen Moment nach hinten, sodass man irgendwie 2, 3 schnelle Pässe spielen kann. Es hat nur leider dann meistens der letzte Pass nicht ganz geklappt. Also sonst wäre es sogar noch viel, viel gefährlicher gewesen. Und das Zweite, was ich finde, was man hervorheben muss, das gemeinsame Verteidigen war auch richtig gut. Also es hat nicht immer komplett geklappt. Es gab natürlich dann gab Lücken, in die Ungarn dann reingestoßen sind, aber dann haben die sich befreit. Aber grundsätzlich zu sehen, wie alle, auch so diese Zauberer wie Musiala und Wirtz, wie die sofort nach Ballverlust giftig draufgegangen sind, wie die echt Meter zurückgemacht haben. Es gab eine Konterszene irgendwann in der zweiten Halbzeit, die haben Musiala und Wirtz dann gemeinsam verteidigt und verhindert. Ja. Also das ist richtig gut, wie sie das der Mannschaft vermittelt haben, die Trainer. Und das habe ich auch in der Form, also in der Ausprägung, auch schon länger nicht mehr gesehen bei einer deutschen Mannschaft.
Ja, und du hast ja nach dem Spiel auch Antonia Rüdiger fragen können. Hör mal, wie wichtig ist denn das für euch, dass Musiala, dass wir jetzt auch die Meter zurückmachen? Der hat ja nicht gesagt, ja, ist schon ganz nice, wenn die Offensivspieler mit nach hinten, aber der hat gesagt, ey, wir brauchen das. Das ist, also er sagt ja im Prinzip dadurch, das ist elementar für unser Spiel, dass diese jungen Wilden, die es auch körperlich noch können, die Wege mit zurückgehen.
Ja, absolut. Ich meine, das ist einfach der Basis, die Basis im Mannschaftssport oder im Mannschaftssport Fußball vor allem, dass alle mitverteidigen inzwischen. Ja. Anders geht es nicht mehr. Also es gab ja große Mannschaften in der Vergangenheit, denen das genau nicht gelungen ist, die ihre Stars hatten, die dann aber vorne rumstanden, nicht mitverteidigt haben. Ja. Und das kannst du dir heutzutage nicht mehr leisten. Und das funktioniert noch nicht hundertprozentig, aber es funktioniert ziemlich gut. Und das ist natürlich eine Basis für Erfolg. Das ist ja keine Phrase, die Rüdiger da gesagt hat, sondern das stimmt absolut so. Ohne dieses gemeinsame Verteidigen geht es nicht. Und das hat man in der Vergangenheit nicht so oft gesehen. Und deswegen, das war eine überraschende Statistik, das war jetzt das erste Turnierspiel seit 2016, seit der EM, dass die deutsche Mannschaft ohne Gegentor beendet hat. Das sagt ja auch einiges.
Ja. Vielleicht das Zauberwort, was gestern auch sehr häufig gefallen war, ist Balance gewesen. Das kann man ja nicht nur in diesem Umschalten zwischen Angriff und Verteidigung sehen, sondern auch eben das diese Verbindung der einzelnen Spielabschnitte, finde ich, was natürlich vor allem an Kroos liegt, sehr gut funktioniert hat. Aber wir hatten es auch ganz häufig so, dass die Außenverteidiger, gerade Kimmich, mindestens eine Linie überspielt haben, dass auch mal die deutschen Mittelfeldspieler bis zur Grundlinie durchkamen. Tah hat gestern ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch viele öffnende Pässe gespielt. Also diese Verbindung von dem Aufbauspiel und dann dieser Zauberei, die ja auch schon häufig gefallen ist im letzten Spieldrittel, dass Musiala, dass wie jetzt vor allem Gündogan zwischen die Linien kommt, dass auch Havertz, der jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr der Torjäger vom Herrn wird, aber der es eben schafft, durch ein Abtropfen lassen, plötzlich Tempo ins Spiel zu bringen und diesen Spielrhythmus aufrechtzuerhalten, das ist schon so etwas, was, glaube ich, was sehr viel Zuversicht jetzt für dieses Turnier geben kann, weil da haben sie ehrlich gesagt ja bisher noch nicht so oft nachgewiesen, dass sie das können. Klar, die standen gegen die Franzosen. Wir hatten da ja nach dem Frankreich-Spiel gesagt, es sind ja eigentlich diese guten Mannschaften, die selber viel den Ball haben wollen, die selber Räume anbieten hinten, sind eigentlich die Mannschaften, die der deutschen Mannschaft besser liegen könnten und wahrscheinlich auch besser liegen werden. Aber jetzt sowohl das Spiel gegen Schottland als auch gegen die Ungarn hat dann schon gezeigt, dass sie auch Möglichkeiten haben und Lösungen finden, genau gegen solche Teams, die jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht ihnen liegen, zum Erfolg zu kommen.
Auf sich gegen Beton einfach mal durchzuwühlen quasi. Also man hat es ja dann in der 22. Minute gesehen, wie Ilkay Gündoğan da, der ungarische Trainer hat gesagt, ein bisschen zu hart auf Willi Orban gegangen ist. Aber Gündoğan selbst hat nach dem Spiel noch gesagt, so ein Zweikampf in der Premier League, pfeift den ab und alle lachen dich aus. Ne? Also es ging dann, es ging dann über die Robustheit dann im 16er, wurde es eben erst möglich, den Ball nochmal zurückzulegen auf Musiala, der dann das 1:0 erzielt. Also auch diese Robustheit zu sehen. Ja, nicht nur beinhart im Verteidigen, sondern dann auch im Offensivspiel in solchen Situationen. Auch das war ja in den vergangenen Jahren eher Mangelware, würde ich mal ganz frech behaupten.
Ja, ich fand auch, also schon so eine Signalwirkung hatte Havertz nach, weiß ich nicht, nach 10 Minuten, wo er eigentlich hinter Orban herläuft und Orban ist jetzt auch groß und breit, da kommst du eigentlich nicht mehr so leicht an dem vorbei und dann schiebt er sich trotzdem noch
auch da. Eine starke Szene, ja.
Dann schiebt er sich trotzdem da halt noch vorbei und dann auch gerade so ein Havertz, dem ja immer so ein bisschen der Ruf nachgesagt wird, eher so, wo jetzt in Zweikämpfe eher nicht so und irgendwie dann auch mal Kopf hängen lassen und der war halt auch von seiner Präsenz her voll da. Also da hast du auch gesehen, dass er auch in den letzten Jahren in England dann nochmal einen Schritt gemacht hat.
Ja, Jamal Musiala.
Entschuldigung, bitte. Wenn ich ganz kurz reingehe, weil Christian das am Rand erwähnt hat, der Name Toni Kroos fiel. Also das muss man echt nochmal hervorheben, was der dieser Mannschaft gibt. Also ich habe jetzt eine Statistik gesehen, das war auch ganz hübsch. Die meisten Pässe, die halt die Linien beim Gegner überspielen, während des Turniers in einzelnen Spielen. Auf Platz 1 steht Toni Kroos im Spiel gegen Kroatien, auf Platz 2 steht Toni Kroos im Spiel gegen Schottland. Ja. Also das ist, der ist unfassbar wertvoll für diese Mannschaft und eben nicht das, wurde ja jahrelang, ich finde auch jahrelang schon zu Unrecht, immer als Querpass-Toni bezeichnet, aber was er bei diesem Turnier der Mannschaft gibt, wie er mit seinen Pässen Räume öffnet, auch dieses 2-0, das kann zum Beispiel auch nur fallen, weil Toni Kroos einen Ball mit einem Kontakt sofort steil weiterspielt auf Musiala, weil er da den Raum sieht und sieht, oh, Musiala hat da eine gute Situation, 1-gegen-1, den spiele ich sofort an. Also das kann man wirklich gar nicht hoch genug loben, was Toni Kroos im Aufbau dieser Mannschaft gibt, was oft unscheinbar aussieht, aber mit seinen Pässen, der findet meistens den richtigen Raum und öffnet schon Räume, die sofort gefährlich werden, die andere noch gar nicht sehen. Also das war auch wirklich wieder eine herausragende Leistung.
Du meinst Platz 1 Spiel gegen Ungarn?
Ungarn, Entschuldigung.
Kroatien kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hin.
Genau, Kroatien wird eher nicht mehr als Gegner kommen.
Genau, aber genau, das liegt nicht an uns.
Ja, und eins und Spiel gegen, ich will die Zahlen einmal dir geben, 47 Pässe waren es gegen Kroatien, 30 waren es gegen Schottland und der nächste folgt dann auf Platz 3 mit 21 Pässen.
Wahnsinn.
Also das ist einfach, da steht Toni Kroos eine Stufe über allen anderen.
Ja, und du siehst es ja auch im Spielaufbau, dass Toni Kroos da immer gesucht wird. Also wenn es nicht sofort über Toni Kroos geht und man mal versucht irgendwie das Spiel aufzubauen über die Außenbahn und man kommt da gerade nicht durch, der Ball geht zurück zu Toni Kroos, weil auch das Vertrauen offensichtlich in der Mannschaft da ist, zu sagen, hör mal, wenn wir Toni den Ball wiedergeben, dann wird's schon irgendwie funktionieren. Und das schätzt er ja übrigens auch. Ne? Nach dem Spiel hat er gesagt, wurde er ja auch wieder mal auf seine eigene Leistung angesprochen und ob er das toll findet, dass er da mit seinen Pässen so viel Erfolg hat und solche Statistiken halt eben liefert. Und ganz Toni Kroos-like sagt er, naja, eigentlich sind es ja die Leute, die mir das Vertrauen geben in der Mannschaft, die Wege gehen. Also ich glaube, für ihn selbst ist das auch einfach ein schönes Spiel. Er ist einfach, man merkt einfach, diese Mannschaft ist um ihn herum gebaut. Das merkt man ganz deutlich, finde ich. Zu Jamal Musiala wollte ich noch ein paar Worte verlieren. Natürlich hat er jetzt wieder hat er das Tor gemacht in der 22. In der 44. Da streift er nochmal das Außennetz. Also auch eine ziemlich knappe Kiste. Er hat fast sein drittes Turniertor geschossen. Unglaublich gut reingestartet. Ilkay Gündoğan sagte gestern, er wurde ja als bester Spieler der Partie ausgezeichnet und sagte, wenn Jamal Musiala so weitermacht, dann wird er einer der Besten werden. Und das ist ja mal eine Aussage von einem Spieler, der das Triple mit Manchester City gewonnen hat. Im Vergleich zum letzten Turnier, wo funktioniert Jamal Musiala besser? Oder kann man das aufgrund der geschlossenen guten Mannschaftsleistung gar nicht sagen?
Na, ich glaube, wenn man es ganz profan sagen will, jetzt fliegen die Bälle rein, die in Katar nicht reinflogen. Also ich glaube, so einfach ist es an der Stelle wirklich. Er hat ja auch in Katar eigentlich ein gutes Turnier gespielt, hat da auch sich super viele Chancen herausgespielt. Hat aber leider die Bälle am Ende dann nicht reingeschossen. Und jetzt, gestern springt halt der Ball gegen den Oberschenkel des Ungarn von dort an die Latte und dann ins Tor. Ne? Und der wäre in Katar garantiert von der Latte wieder rausgesprungen. Manchmal weiß man nicht genau, woran es liegt. Natürlich hat er sich nochmal weiterentwickelt. Natürlich ist er etwas ruhiger in seinen Abschlüssen, nicht mehr so überhastet. Ich finde aber auch, er hat allein in den letzten Wochen eine unfassbare oder nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht in seiner Entscheidungsfindung. Ich habe ihn ja tatsächlich nach dem Griechenland-Spiel recht deutlich kritisiert, auch hier in der Runde, hier im Podcast, und habe gesagt, also der darf nicht wirklich jedes Mal losdribbeln, sondern der muss auch mal die Gegenspieler finden und muss auch mal seine wirklich guten, die Mitspieler finden und muss seine wirklich guten Mitspieler, vor allem Ilkay Gündoğan, auch mal ins Spiel einbinden. Und das hat jetzt sehr viel besser funktioniert. Also jetzt spielt er auch sehr viel öfter dann auch relativ schnell den Pass. Auch das ist ja vor dem 2-0 Da wackelt er einmal mit der Hüfte, überlegt, ins Dribbling zu gehen, sieht, es klappt nicht so gut, aber links ist einer frei und legt er da den Ball raus. Also da hat er wirklich allein seit diesem Testspiel, also seit den beiden Testspielen gegen die Ukraine und Griechenland, wo es noch gar nicht so gut funktioniert hat, hat er einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht, wie ich finde.
Und du siehst ja sogar in den Spielen die Verbesserung. Ich dachte gestern so nach 10, 15 Minuten, oh, das wird aber heute schwierig, weil er sich da eben, genau wie du gerade beschrieben hast, häufiger festgedribbelt hat, irgendwie überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Wirtz hat das dann nicht mehr geschafft, sich da rauszukommen. Also den fand ich gestern im Vergleich zu Musiala dann doch deutlich schlechter, muss man ihm vielleicht auch mal zugestehen. Ich meine, in dem Alter schon fast eine ganze Saison durch einen Kreuzbandriss verpasst zu haben, eben noch nicht in so einem Rhythmus Champions League gespielt zu haben wie Musiala, ist vielleicht dann auch okay. Aber um darauf zurückzukommen, Musiala hat dann nach 20 Minuten ungefähr, da wurde auch die ganze deutsche Mannschaft viel dominanter wurde, wie wir gerade schon gesagt hatten, da plötzlich passten dann die Entscheidungen, die richtigen Pässe, das Zusammenspiel mit Gündogan, was eben vorher nicht war. Und dass er diesen Lernprozess hat mit 21, ist er jetzt, glaube ich, in so einem Spiel sogar und innerhalb von ein paar Tagen, wie du es gerade beschrieben hast schon, finde ich schon erstaunlich. Und natürlich ein Zeichen davon oder ein Argument für Gündogans These, dass das sehr weit mit ihm gehen kann.
In der ersten Halbzeit müssen wir natürlich auch noch über Manuel Neuer reden. Ich weiß nicht, wer von euch beiden es war, aber einer von euch hat geschrieben, Manuel Neuer hat spätestens mit dem Spiel gestern die Torwartdiskussion beendet, die ja eigentlich nie eine war. Julian Nagelsmann hat ja ganz klar gesagt, Manuel Neuer ist meine Nummer eins, aber bezeichnet natürlich die 26. Minute der Freistoß. Da hat er gezeigt, auch nach den Patzern in den Testspielen kurz vor Turnierbeginn, hat man ja leise Zweifel geäußert, haben ja auch wir getan, aber offensichtlich ist das dann doch noch der Manuel Neuer, den wir alle kennen, und er wird der Eins gerecht. Ich nehme an, das seht ihr ganz ähnlich.
Ja, also ich habe es in der Einzelkritik geschrieben, dass er die Tordebatte beendet habe. Also ich glaube, den Freistoß, den halten noch zwei, drei andere Torhüter, aber dass er danach dann so schnell wieder oben ist, den Ball dann mit dem Fuß wegspitzelt, das war dann halt wirklich der Prime-Neuer, den es vor ein paar Jahren mal gab. Natürlich wirst du jetzt auch wieder solche Spieler haben, wo er dann vielleicht drei, vier Schüsse kriegt und die drei, vier muss er dann auch halten, weil dann ist er wieder der Buhmann. Aber ich finde schon, dass, und so wirkte er ja auch jetzt in der vergangenen Woche, da hat er gesprochen, in Herzogenaurach, total entspannt, gefestigt natürlich, also wäre auch überraschend, wenn nicht mit 38 Jahren und schon zig Turnierspielen. Also ich finde schon einfach dieses, was der immer noch als Ausstrahlung einer Mannschaft gibt, und man hat ja auch gesehen, wie sie ihn gefeiert haben nach dieser Aktion, die Haare wuschelt und da, also das Bild ist ja genial, was da entstanden ist. Ja. Und was er einfach für eine Präsenz hat und was es auch für die Gegner bedeuten kann, wenn da eben Manuel Neuer, der auch schon irgendwie alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, hinten drin steht und der dir da entgegenfliegt oder im Spagat entgegenspringt, das macht natürlich auch was mit einer gegnerischen Mannschaft. Und diese klare Festlegung für ihn als Nummer eins, finde ich, ist also auf jeden Fall im Nachhinein schon ein deutliches, also was Nagelsmann richtig, richtig gemacht hat.
Ich meine, vielleicht habe ich in den vergangenen Turnieren auch einfach zu häufig peinlich berührt zu Boden geguckt, aber du sprichst gerade diese Szene an, nach dieser turbogeilen Parade, wo Jo Kimmich ihm quasi die Haare ausreißt, ja, und Rüdiger ist ja auch noch mit dabei und die beiden springen da förmlich auf ihm drauf, also diese Geschlossenheit, von der immer geredet wird, ich finde, die zeigt sich in solchen Szenen. Und worauf ich gerade hinaus wollte, ich habe das in den vergangenen Turnieren so nicht gesehen, also so eine Emotionalität bei einer Parade. Natürlich freut man sich über eine Parade, natürlich freut man sich über ein Tor, aber ich habe das Gefühl, da ist noch ein Müh mehr in dieser Vorrunde.
Ich finde, es wirkt irgendwie alles viel authentischer, was diese Mannschaft macht. Sowohl spielerisch als auch von der Außendarstellung durch den Verband. Und das ist ja auch ein Grund dafür, dass diese leichte Anzünderei der Fans, dass die halt schon so funktioniert. Also ich finde es schon, dass mehr Emotionalität und dadurch auch mehr Identifikation mit dieser Mannschaft bereits jetzt nach zwei Spielen da ist.
Man könnte jetzt auch ketzerisch sagen, es gab natürlich bei den letzten Turnieren nicht so viele geile Paraden zu feiern. aber ja, der Eindruck stimmt schon. Also man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, weil natürlich ist das ja immer ein Zusammenspiel zwischen mannschaftlichem Auftreten und auch Ergebnissen. Ne? Wenn du in Katar mit 2 Siegen reinstartest, dann produzierst du natürlich auch ganz andere Bilder. Hm. Ich war ja in Katar zum Beispiel dabei. Da hatte man jetzt vorher gar nicht das Gefühl, dass die Stimmung in dieser Mannschaft nicht passt oder dass da irgendwas im Argen gelegen hätte. Klar hattest du diese Binnendiskussionen, die dann kurz vorher das belastete, aber grundsätzlich hatte ich auch da eigentlich das Gefühl, dass es in der Mannschaft stimmt. Und auch 2021 hatte man nicht das Gefühl, oh, da sind aber, die können sich aber alle nicht leiden und so. Aber trotzdem, klar hast du jetzt den Eindruck, dass da eine Mannschaft ist, die irgendwie sehr bei sich ist, die, wie Christian sagt, sehr authentisch ist, die jetzt nicht irgendwie das vorspielen, sondern die wirklich so einen Mannschaftsgeist auch leben. Ich fand durchaus auch auffällig, wie versucht wurde, Leroy Sané noch gute Aktionen zu verschaffen. Also das, als er dann reingekommen ist, ihn sehr, sehr oft gesucht haben, ihn den Freistoß haben schießen lassen, der nun nicht gerade sein bester Freistoß war, sondern irgendwo in den Wolken landete. Aber auch so, dass, also man hat schon so das Gefühl, da wissen alle irgendwie um den Wert des großen Ganzen und des Gemeinschaftlichen und setzen sich dafür ein und wollen auch, dass der andere sozusagen Erfolg hat. Und das hat man in der Ausprägung tatsächlich länger nicht erlebt. Aber wie gesagt, es ist natürlich leichter, das zu leben, wenn du mit 2 Siegen startest.
Ja, Leroy Sané, du sprichst ihn an. In der letzten Folge haben wir ja gesagt, er ist am ehesten noch der Fremdkörper gewesen. Ne? Aber es ist ja durchaus deine Beschreibung gerade ist ganz schön, weil man sieht ja, selbst wenn er der Fremdkörper wäre, das System versucht, ihn aufzunehmen. Also auch das ist ja ein tolles Zeichen. Wir können über die restlichen Einwechselspieler noch reden. Führig kam ja noch als Musiala-Ersatz und Emre Can, auch eine These von Andreas Berten in der vergangenen Woche, der wird wahrscheinlich mehr Minuten machen, als wir im ersten Moment bei seiner Nachnominierung dachten. Auch Emre Can.
So, hat er jetzt schon erreicht, würde ich sagen.
Durfte noch auf dem Platz, ja. Diesmal natürlich ohne Torerfolg. Das wäre es ja jetzt auch gewesen, wenn er schon wieder in Dortmund da trifft aus der Rumpftruppe. Niklas Füllkrug ist natürlich auch gekommen, also die erwartbaren Wechsel. Nur Füllkrug, muss man sagen, gut bewacht. Konnte relativ wenig gestalten. Führig, mein erster Eindruck, sein erstes EM-Spiel, hat Tempo gemacht, der Junge.
Ja, das ist, also ist auf jeden Fall, man sieht, warum er mit im Kader ist, weil du jetzt nicht so viele von diesen Flügelspielern hast. Also Leroy Sané ist der eine, den du dafür reinwerfen kannst, wenn du dem Spiel nochmal eine andere Note geben willst. Und Führig ist der andere, weil Musiala und Wirtz, die tummeln sich ja sehr gerne im Zentrum, in diesem Zehnerraum. Die sind jetzt eher weniger diejenigen, die über außen mit Tempo durchbrechen. Und dann ist so ein Führig auf jeden Fall wertvoll, der Tempo hat, der eine enge Ballführung hat, der dribbeln kann, der mal was Überraschendes machen kann. Das, wie gesagt, das kann Jamal Musiala natürlich auch, aber der macht das in anderen Räumen. Und Führig ist ein klassischerer Flügelspieler und das ist immer gut, wenn du so einen noch hast, der dann dir so ein Spiel ein bisschen nochmal ein bisschen was verändern kann, wenn der Gegner das Tempo, das Zentrum gut zugestellt bekommt. Von daher auf jeden Fall für eine Einwechslung.
Ja.
Wollte ich noch kurz ergänzen, das hatte ja Nagelsmann auch relativ früh schon in Weimar, glaube ich, gesagt, dass es ihm um diese Pärchenbildung geht und wenn er dann weiß, dass da Führig ich glaube, dieses Jahr 40 Spiele zusammen mit Mittelstädt genau in dieser Kombination absolviert hat und die kennen sich beide in- und auswendig, die kennen ihre Laufwege, die können sich aufeinander verlassen, dass sowas halt nach einer Einwechslung einer Mannschaft, wo jetzt Führig und Mittelstädt sicherlich nicht mehr die Schlüsselspieler werden, trotzdem noch sehr, sehr viel geben kann. Das noch kurz ergänzend dazu.
Ja, jetzt haben wir viel darüber geredet, wie dominant dieser Auftritt wieder war, trotz der Stärken der ungarischen Nationalmannschaft. Wir haben das teilweise auch an Statistiken belegt. Wenn man sich jetzt die Statistik zum Spiel anschaut und einen Kritikpunkt finden will, dann kann man am ehesten noch sagen, Lufthoheit hatte die Nationalmannschaft jetzt nicht wirklich.
Nö, also das nun echt nicht. Das hat Christian ja auch schon angerissen. Gerade bei den Standards, das war auffällig, dass da Ungarn deutlich besser war. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem wird man arbeiten müssen. Also Deutschland hat mit seinen Offensivstandards für sehr wenig Gefahr gesorgt. Da gab es einmal am Anfang eine gute Ecke von Toni Kroos auf Andrich, der ihn direkt Volley nimmt, die noch geblockt wird. Ansonsten haben die Ungarn das meiste dann irgendwie rausgeköpft und wurden ihrerseits bei ihren Freistößen, bei ihren Eckbällen und auch bei den langen Bällen mit dem Kopf halt teilweise richtig gefährlich. Also es gab ja ein Tor, das aberkannt wurde, weil es dann eben knapp abseits war. aber das, und das sind genau die kleinen Szenen, die, die dann gegen dich laufen können. Und diese Standards sind unfassbar wichtig. Also das ist ein Punkt, da wird die deutsche Mannschaft nochmal richtig, richtig ran müssen und sich nochmal ein paar Dinge überlegen müssen, wie man diese Standards besser verteidigt. Weil das kann im Laufe des Turniers natürlich auch nach hinten gehen. Und das sind ja immer genau diese kleinen Momente, die so ein Spiel entscheiden. Ne? Also was ist, wenn bei dem Schalai-Tor vorher nicht diese knappe Abseitsposition vorliegt? Was ist überhaupt, wenn der direkt in der Anfangsphase den Ball ins Tor bringt? Also so ein Spiel und so ein Turnier wird ja von kleinsten Kleinigkeiten entschieden. Dann musst du bei Standards einfach sicher stehen und sicherer stehen, als die deutsche Mannschaft gemacht hat. Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den man mitnehmen kann aus dem Spiel.
Ja, das schreibst du ja auch in deinem Kommentar zum Ungarn-Spiel, den ich euch gerne nochmal in die Shownotes packe. Denn bei aller Euphorie, dein Punkt ist zu sagen, naja, Verbesserungsbedarf ist immer noch da und man muss auch immer wieder, auch wenn wir jetzt vielleicht wieder wie die Meckerliesen klingen, einordnend sagen, wir haben bis jetzt gegen Schottland und Ungarn gespielt und der dritte Gruppengegner ist die Schweiz. Da ist noch kein Top-Favorit mit dabei. Bei aller Dominanz und bei all dem, was wir da spielerisch auf dem Platz sehen.
Ja, absolut. Also die Mannschaft muss sich noch steigern, je weiter es geht im Turnier, je länger es geht. Ich glaube aber, sie hat auch das Potenzial, sich zu steigern. Also das ist ja schon, so ein Turnier ist ja meistens eine Entwicklung. Also das ist ja, man, da muss ja immer aufpassen, man darf Länderspiele nicht genauso bewerten wie Spiele im Club, wo die Mannschaften wirklich über einen langen Zeitraum zusammen sind, wochenlang am Stück eigentlich die Zeit haben, miteinander zu arbeiten. Die hast du in der Nationalmannschaft ja so nicht. Da kommen unterschiedliche Spieler mit unterschiedlichen Backgrounds, mit ganz unterschiedlichen taktischen Systemen und die musst du alle in ein System zusammenfügen. Und das ist Stand jetzt schon, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Also gerade wenn du diese siehst, wie gegen Ungarn Räume gefunden wurde, auch das gemeinsame Pressing, das klappt in vielen Momenten schon sehr gut. Und das kann immer besser klappen, natürlich, je länger du zusammen bist. Und ich glaube, Julian Nagelsmann ist der Trainer, der so eine Mannschaft schnell weiterentwickeln kann. Da sind viele Spieler, die sind lernwillig, die können sich schnell weiterentwickeln. Deswegen, man darf immer nicht davon ausgehen, dass eine Mannschaft zum Turnierstart schon perfekt ist und alles perfekt abgestimmt, sondern dass sich Dinge entwickeln. Und jetzt mit diesen zwei Siegen hast du dir halt einfach den perfekten Raum geschaffen, um eben die Dinge zu entwickeln. Und du weißt, du wirst mindestens noch ein Achtelfinale zu spielen bekommen. Und ja, hast du diesen Raum zur Entwicklung jetzt erarbeitet?
Ja, Julian Nagelsmann hat ja gestern in der fast letzten Frage das nochmal ganz gut eingefangen. Also er wurde gefragt, ob die Mannschaft denn auch gegen Top-Gegner so spielen könnte und ob er da noch Luft sieht. Und da sagte er halt, dass sie ja erst im März gegen Frankreich zum Beispiel bewiesen haben, dass sie gegen, jetzt muss ich nochmal neu machen, jetzt habe ich mich komplett wieder verhakt. Nochmal eine Pause.
Also Julian Nagelsmann wurde ja auch auf Top-Gegner angesprochen und ob man mit denen denn dann auch mithalten könnte.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton and adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Genau, gerade wenn jetzt die Spieler wie Mbappé kommen, die natürlich nochmal sicherlich diese Kontersituation, die die Ungarn gestern auch bekommen haben, besser ausspielen würden, hat er halt gesagt, dass sie im März ja bewiesen hätten, dass sie flexibel taktisch darauf reagieren können, dass auch Kimmich dann seine Rolle eher defensiver ausrichtet und der hatte ja im März Mbappé gut im Griff. Also diese taktische Flexibilität, die ich Nagelsmann sehr, sehr, sehr stark zutraue, dass er die auch umsetzen kann in so einem Spiel und dieses Grundgerüst, was da ist, das ist beides zusammen, finde ich, sind Argumente dafür, dass sie in dem, dass sie im Turnier, auch wenn dann die besseren Gegner jetzt kommen sollten, spätestens dann ab dem vielleicht sogar Viertelfinale schon, je nachdem, ins Achtelfinale würde ich eher sagen, dass man da auch in der klaren Favoritenrolle ist, dass sie da die, dass sie auch das Potenzial haben, eben diese Mannschaften zu schlagen, weil eben dieses Grundgerüst bereits so überraschend gut ist, wie wir es jetzt festgestellt haben, und eben weil sie auch gezeigt haben, dass sie auch schon mit den Großen mithalten können.
Du sprichst Frankreich an und wir hatten ja in der letzten Folge das Problem, wir hatten das Eröffnungsspiel, konnten am Morgen drauf dann relativ wenig zu den Favoriten des Turniers sagen, da wir einfach noch kein Material zu bewerten hatten. Jetzt ist der erste Turnierspieltag um und wir können eben Mannschaften wie Frankreich, Italien, Spanien bewerten. Kurzer Eindruck von euch beiden jeweils. Welche Nationen werden ihrer Favoritenrolle gerecht? Wo gibt's vielleicht Überraschungen? Haut mal raus, einfach ganz offen gefragt.
Also ich habe jetzt tatsächlich einige schon gesehen, weil ich ja im Gegensatz zu Christian nicht die ganze Zeit ganz nah dran bin bei der DFB-Mannschaft, sondern im Westen mir auch das ein oder andere Spiel angucke. Ich habe die Italiener gesehen, die Franzosen gesehen. Und ich finde, es hat jetzt noch keine Mannschaft in diesem Turnier so richtig die Sterne vom Himmel gespielt. Also zumindest die großen Favoriten, das war okay. Frankreich war okay gegen Österreich. England, also man hat ja meistens England und Frankreich als die großen Favoriten genannt. Also das war okay gegen Serbien. Haben jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Man muss aber einschränkend natürlich sagen, das haben die ehrlicherweise noch nie. Also Frankreich in der ganzen Zeit oder Didier Deschamps, da hat man danach nie gesagt, boah, das ist aber wirklich, die erfinden aber den Fußball neu. Das wäre ja richtig geil, sondern deren Prinzip ist einfach immer sicher stehen. Dann möglichst schnell umschalten, die schnellen Außen oder die schnellen Stürmer ins Spiel bringen und irgendwie gucken, dass sie was machen.
Ja.
Ein bisschen überspitzt gesagt, natürlich ein paar mehr Ideen sind schon dahinter und das setzen die halt nach wie vor um. Und das ist auch etwas, was über die Jahre relativ gut funktioniert hat. Die waren in einigen Finalspielen, hätten vielleicht den einen oder anderen Titel mehr gewinnen können. Ich bin immer so ein bisschen enttäuscht davon, wenn ich die sehe, also nicht nur bei diesem Turnier, sondern grundsätzlich, weil ich denke, es müsste mehr fußballerisch mehr drin sein mit dem Kader. Das denke ich bei den Engländern genauso, die spielen, wie sie immer spielen. Meistens ist das sehr erfolgreich. Die Italiener fand ich eine Halbzeit lang gegen Albanien richtig gut. Da haben die fast spanisch gespielt. Da waren Ansätze von Tiki-Taka da, aber ohne sich in diesen Ballstaffetten zu verlieren, sondern haben echt gute Räume gefunden. Zweite Halbzeit gegen Albanien haben sie sich zu Tode verwaltet. Das war fürchterlich. Das wäre fast noch bestraft worden. Aber die spielen keinen schlechten Ball. Spanien hat natürlich gegen Kroatien ein Ausrufezeichen gesetzt. Da bin ich sehr gespannt, wie das heute Abend dann das Spiel Spanien gegen Italien sein wird. Das ist ja eines der Highlights, Highlights der Gruppenphase. Also bei allen Favoriten würde ich sagen, da waren gute Dinge zu sehen, da waren aber auch weniger gute Dinge zu sehen. Und die absolute Enttäuschung sind natürlich die Kroaten, falls mal irgendjemand als Geheimfavorit auf dem Zettel hatte. Ich glaube, das kann man streichen.
Ja, man dürfte vielleicht Belgien noch nennen als Enttäuschung.
Sag du gerne was dazu, Christian.
Habe das ehrlicherweise das Belgien-Spiel nicht verfolgen können, tatsächlich. Was ich vielleicht noch ergänzend dazu sagen kann, oder zu Sebastians Ausführung, dass die Spanier natürlich ein Statement gesetzt haben gegen Kroatien, aber dann die kroatische Leistung dann gestern gegen Albanien das Ganze auch wieder ein bisschen relativiert hat. Also, dass sie halt einfach nicht, einfach überhaupt nicht gut sind bei diesem Turnier. Aber von den Anlagen her ist natürlich Spanien auch mit wahnsinnig talentierten Haufen, der da an allen Spielfeldenden rumturnt, für mich die Mannschaft, die jetzt so nicht das Überraschendste, weil die hatte die ja schon so auf dem Zettel, aber die jetzt so schon einen ersten leicht nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Also die würde ich jetzt auch so ganz oben einordnen, mich ansonsten bei den bei Außen Sebastians Einschätzung anschließen.
Jetzt aber erstmal keine ganz großen Fußballnationen. Am Sonntag gibt es erstmal die Schweiz. Gut, gestern das Unentschieden, Auftaktsieg gegen Ungarn, überzeugender Auftaktsieg gegen Ungarn. Wie schätzt ihr die Mannschaft ein? Ist das die stärkste Mannschaft in unserer Gruppe? Also das Beste kommt zum Schluss sozusagen?
Vom Papier her ist sie das auf jeden Fall, klar. Aber das ist ja immer spannend, was für Dynamiken das in so einem Turnier gibt. Ne? Also man, nach dem Auftaktspiel hat man auch gesagt, oh, Schweizer richtig gut gegen die Ungarn, hat man so nicht erwartet. Das muss man rückblickend sagen, da waren die Ungarn aber auch unfassbar konfus in diesem Spiel gegen die Schweiz. Ich finde, die haben sich in ihrem zweiten Spiel jetzt gegen Deutschland auch deutlich gesteigert gehabt. Da waren die deutlich, deutlich besser, deutlich griffiger, als sie es gegen die Schweiz waren. Und die Schweizer gegen Schottland waren jetzt, also ich habe das Spiel nicht in Gänze sehen können, weil wir ja mit einem anderen Spiel und dessen Nachbereitung noch ein bisschen beschäftigt waren. Aber das war jetzt auch, also Vermutlich hätte man dieses Spiel auch gewinnen können, wenn man das ein paar Mal mehr gespielt hätte. Am Ende ist es nur ein 1-1, ist jetzt auch gegen Schotten, die ja wirklich desaströs schwach waren gegen Deutschland. Also das ist ja, also diese Gruppe macht es tatsächlich einem sehr schwer, irgendwelche Quervergleiche zu ziehen. Ja. Aber natürlich sind die Schweizer vom Papier her und von den Spielern her, die sie haben, ein Granit Xhaka, ein Shaqiri, auch ein Embolo, der es ja richtig gut macht und noch einige weitere, vom Papier her auf jeden Fall die stärkste Mannschaft in dieser Gruppe, also nach Deutschland.
Jetzt geht natürlich wieder jetzt gehen diese seltsamen Fragen los Richtung, was ist denn besser, erster oder zweiter Platz? Es gab da gestern in der PK mit Julian Nagelsmann auch so eine ungelenke Frage, die darauf abgezielt hat, ob es auch eine strategische Abwägung gibt, ob man jetzt erster oder zweiter wird. Ich tue mich dabei immer relativ schwer, weil die Antwort der Fußballer, des Staffs, des Trainers wird ja immer die gleiche sein. Natürlich wollen wir Erster werden oder seht ihr da irgendwo eine taktische Abwägung? Also man sagt ja nicht, ach, wir gucken mal, dass wir vielleicht nur Zweiter werden, weil das für den Turnierbaum irgendwie spannender ist oder so. Oder
also in dem Fall sehe ich da gar keinen Sinn drin, ehrlicherweise. Ne? Es gab in der Vergangenheit Momente, wo man das hätte überlegen können, aber wenn du jetzt Zweiter wirst, dann kriegst du den Zweiten aus der Gruppe Spanien und Italien. Also und wenn du Erster wirst, dann kriegst du den Zweiten aus der Gruppe mit England, Dänemark, wer sind die anderen?
Serbien und Slowenien,
genau. Also das erscheint mir doch sehr viel eher erstrebenswert, als entweder Spanien oder Italien gegen die spielen zu müssen. Deswegen sehe ich da über, also ich persönlich, ich weiß ehrlicherweise nicht, wer dann danach die Gegner sind, aber ich würde jetzt nicht schon aufs Viertel- oder Halbfinale gucken wollen, bevor das Achtelfinale gespielt ist. Und da ist ja wohl sehr eindeutig, welches die Partie ist, die du eher nehmen würdest.
Ich kann es nicht ohne Gewähr sagen, aber ich glaube, dass dann tatsächlich diese beiden Turnierbäume zusammengehen. Also ich glaube, dass du dann tatsächlich wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich meine Favoriten durchsetzen und Deutschland auch das Achtelfinale gewinnen, würdest du dann, glaube ich, auch Spanien treffen. Aber ich bin mir auch nicht...
Da hat es ja erst recht keinen Sinn, auf Platz 2 in der Gruppe zu gehen.
Genau, ich bin mir nicht 100% sicher. Aber ich meine, so wäre es. Also um das mal abzuschließen, diese Diskussion, diese Frage, wenn du Europameister werden willst, musst du ja sowieso jeden schlagen. Also von daher kann man diese Überlegung eigentlich relativ schnell dann auch beenden.
So, als Gruppensieger in Dortmund im Achtelfinale, das ist auch schön.
Noch ein Grund, ja.
Ja, ich glaube, Ilkay Gündogan wurde darauf ja gestern auch angesprochen, der hatte da auch ziemlich Bock drauf, hat dann am Ende aber sehr diplomatisch doch geantwortet, hat gesagt, wir haben ja in Deutschland ja nur schöne Stadien bei dieser Europameisterschaft. Männers, Frage zum Abschluss. Du gewinnst am Sonntag gegen die Schweiz, gehst mit 9 Punkten ins Achtelfinale. Ist das dann schon offiziell Sommermärchen?
Wie definiert sich denn ein Sommermärchen? Ja,
ich frage mich das. Deshalb frage ich euch.
Ja, also ich glaube, man darf nicht erwarten, dass es so wird wie 2006. Ich glaube, das war einfach ein sehr, sehr, sehr besonderes Ereignis, auch weil es so ein bisschen so unerwartet kam, ne? Dass keiner so richtig damit gerechnet hat, dass das Turnier so toll wird, dass das Wetter so gut wird, dass die Deutschen so gute Gastgeber werden, dass sich alle so wunderbar verstehen, dass dann die deutsche Mannschaft auch noch guten Fußball spielt. Also da waren ja sehr viele Dinge, die man so nicht erwartet hat. Und das gab einfach dadurch eine unfassbar wunderbare Kombination. Und jetzt, man muss immer aufpassen, dass man das nicht, das ist genauso wie wenn du einen tollen Urlaub hattest, dann fährst du das Jahr später drauf wieder hin und erwartest es genauso geil und dann bist du aber irgendwie enttäuscht, weil es deinen Erwartungen nicht ganz entspricht. Und ich glaube, so ist das in diesem Fall auch. Also klar, du hast Ansätze dazu, du hast jetzt eine tolle Stimmung. Also ich finde, die Atmosphäre ist tatsächlich sogar viel besser, als man sie vielleicht erwartet. Die Mannschaft spielt besseren Fußball, als viele erwartet haben. Also schon so, es geht so ein bisschen in die Richtung, die Atmosphäre ist toll, aber ich persönlich würde um diesen Begriff Sommermärchen gerne so ein bisschen einen Bogen machen, weil das immer sofort diesen Vergleich aufmacht. Mhm. Ich finde, das ist jetzt 2006 ist lange her, das ist jetzt ein neues Turnier und das hat auf jeden Fall die Chance, eine richtig gute Sache zu werden. Bislang sieht es danach aus. Also sowohl was die deutsche Mannschaft macht, aber sowohl auch was die ganze Stimmung drumherum angeht. Es gibt so ein paar Ärgernisse, was Organisation angeht, öffentlicher Nahverkehr und so weiter. Aber
illegaler Zugang zum Stadion gab es ja auch beim Eröffnungsspiel.
Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die Menschen, die hier sind, sehr viel Freude an dem Turnier haben, egal wo sie herkommen, ob es jetzt Schotten sind, ob es Ungarn sind, ob Spanier, Italiener sind. Also ich glaube, die sind gerne hier, die genießen ihre Zeit hier. Die Deutschen haben Spaß an ihrer Mannschaft und an diesem Turnier. So kann es auch weitergehen.
Ja, ob wir es jetzt am Ende Sommermärchen nennen, 2.0 nennen, sei mal dahingestellt. Aber Christian, auch du hast ja schon vergangene Woche berichtet, was für tolle Szenen des Zusammenhalts du einfach schon erlebt hast. Und das macht es ja am Ende auch aus, so ein großes europäisches Turnier.
Ja, genau. Und ich finde einfach, dass wir einfach einen wahnsinnigen Kontrast haben zu den vergangenen 2,5 Turnieren, würde ich sagen. Also angefangen in Russland, wo es, glaube ich, sehr, sehr viele Gründe gibt, da auch keine WM auszurichten, die aber immerhin Fußball interessiert sind, das muss man ja lassen, mit dann EM21 durch Corona beeinflusst Stadion irgendwie nur halb voll und ja, irgendwie fast schwer, sich so auf Fußball zu konzentrieren. Die Katar-WM sowieso völliger Unsinn gewesen und auch eben gar nicht, also nur eine künstliche Atmosphäre, also auch keine vollen Innenstädte mit Fans, so wie wir sie jetzt hier gesehen haben. Also es ist halt einfach wieder so, der Fußball kehrt gerade irgendwie so ein bisschen zu seinem Ursprung zurück, auch wenn man das natürlich in diesem völlig durchkommerzialisierten Fest oder Veranstaltung auch nicht so wirklich so hundertprozentig unterschreiben kann, weil ja, es ist ja von der UEFA auch so gewollt, dass diese Bilder von den Fanmärschen viral gehen und im Internet landen. Das ist ja nicht so eine Teil einer spontanen Fankultur, aber dass es wieder sich anfühlt wie so ein Turnier, wie früher in Anführungszeichen, ohne das jetzt völlig verklären zu wollen, nach 2 richtig miesen Turnieren, finde ich, ist schon, ja, und du hast relativ viele Tore schon gesehen, du hast einen Gastgeber, der irgendwie auch jetzt noch guten Fußball spielt, also da kommt schon viel zusammen dafür, dass das ein Turnier ist, was irgendwie, positiv wahrgenommen wird, vielleicht sogar positiv in Erinnerung bleibt. Also das ist so das Gefühl, was ich habe, wenn ich hier Menschen vor Ort treffe, die sich irgendwie plötzlich jetzt auch für Fußball interessieren oder wo Fußball dann auch jetzt im Gesprächsthema ist.
Also gegen den Vorwurf Kommerz wirst du dich natürlich als Fußballfan nicht wehren können. Am Ende steckt aber Authentizität drin. Am Ende ist es echte Leidenschaft und ich glaube, das spürt man gerade seit langer Zeit mal wieder, wenn man es mit der deutschen Nationalmannschaft hält. Wir werden auf jeden Fall noch mindestens 2 Folgen machen, das wissen wir jetzt schon. Wir werden natürlich am Montag darüber sprechen, wie genau die deutsche Nationalmannschaft diese Vorrunde der Europameisterschaft 2024 abgeschlossen hat. Dann geht's auf jeden Fall ins Achtelfinale und wir hoffen natürlich, dass wir dieses Format dann noch weiterführen dürfen und können. Für den Moment danke ich erstmal Christian Wob und Sebastian Wessling. Und getippt haben wir bis jetzt ja nicht, vielleicht ist das auch ganz gut so. Also wir lassen es einfach mal und binden die Folge so ab. Abonniert Fußball Insight gerne, lasst uns einen Kommentar da, alle Infos, alle Werkzeuge dazu in den Shownotes. Liebe Leute, wir hören uns dann am Montag. Haut rein.
Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton and adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.